Liebe Kollegen, wir haben wieder die Chance, eine neue Folge zu drehen zum Thema Tischreden. Und wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das nicht ganz so angenehm ist. Es geht ums Thema Leid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich meine, dass das Thema Leid vielleicht auch einer der größten Hinderungsgründe ist, für Menschen an Gott zu glauben. Ich habe zum Beispiel ein Buch hier von einem nichtgläubigen Philosophen, deutschen Philosophen, Ansgar Beckermann. Der schreibt in seinem Buch über Glauben: Was spricht für die Existenz Gottes oder anderer übernatürlicher Kräfte? Nüchtern gesehen, nichts. Und eine der großen Argumente, also eins der Argumente, die er aufführt, für seinen Unglauben oder den Glauben, dass es eben keinen Gott gibt, oder die Ablehnung Gottes, da schreibt er hier das Problem des Übels. Das ist ja das Leitproblem letztlich. Das zentrale Argument sozusagen, sagt er, ergibt sich aus dem Problem des Übels gegen die Annahme, dass ein Gott existiert, der die von vielen Religionen postulierten Eigenschaften der Allmacht, Allwissenheit und moralischen Vollkommenheit besitzt. Also das Problem des Übels, des Leides als das Hauptproblem vielleicht, ne? Das zentrale Argument gegen die Existenz Gottes. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Also wenn ich in mein Leben schaue, dann habe ich durchaus gewisse Dinge erfahren, die man als Übel bezeichnen könnte. Aber Leid in dem Sinne würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr schon mal persönlich mit Leid konfrontiert gewesen?
Naja, also als ich am Grab meiner Schwester stand, die vor einigen Jahren gestorben ist, oder vom viel zu frühen Unfalltod eines guten Freundes hörte, da hat mich das ganz existenziell getroffen. Und da hatte ich genau diese Frage, die viele Menschen bewegt. Warum musste das jetzt sein? Und eine wichtige Frage, die mir danach kam, war, wann hört das endlich auf? Wann ist es endlich vorbei? Also ich glaube, jedenfalls aus meiner Erfahrung kann ich das sagen, sobald man mit dem Tod wirklich nah konfrontiert wird, entweder selbst, dass man eine schlimme Diagnose bekommt, die eigentlich tödlich ist, oder durch einen lieben Menschen, der einem wirklich sehr viel wert war und wertvoll, dann ist man hineingeworfen in die Frage. Dann kann man der nicht mehr ausweichen, finde ich. Dann müsste man schon sehr abgebrüht sein, wenn einen das nicht betrifft. Mhm. Aber wer ist das schon?
Ich denke auch, das eine ist, wenn ich leide, Schmerzen habe, die nicht aufhören. Ja, natürlich haben wir heute Mittel, das ist gar keine Frage, aber es ist immer eine Frage auch der Perspektive, des Zukunftshorizonts, wenn du Diagnosen kriegst oder so. Aber das andere ist eben auch, wenn ein lieber Mensch von dir, und ich muss manchmal sagen, da leide ich eher. Manchmal kann ich mit meinem eigenen Leid eher umgehen, wenn ich bei einem anderen hilflos daneben stehe. Und du willst irgendwas machen und der geht zugrunde und du, also dieses Passive, wo du ohnmächtig bist, für dich würdest du irgendwelche Lösungen haben, aber du guckst zu und kannst nicht anders. Das macht mir oft zu schaffen dann. Also vor allem, wenn es nahestehende Menschen sind, die man liebt, die man gern hat. Das ist dann schon etwas, da weiß ich nicht, also manchmal denke ich, würde ich es doch gern übernehmen, dem anderen abnehmen. Dann weißt du besser, mit umzugehen. Ja, das ist so. Aber wenn du den anderen siehst, der eben nicht die Möglichkeiten hat, wie du, mit dem umzugehen und daran verzweifelt und keine Hoffnung mehr hat, und da würdest du...
Das ist schon schlimm.
Ja, ja, ja.
Stimmt. Es gibt ja so eine klassische Formulierung dieses Problems des Übels, was ja deswegen, nicht nur deswegen ein Problem ist, weil das Übel da ist, sondern in Beziehung steht zu einem Gott. Ja? Mhm. Und dieses Theodizee-Problem, wie es der Philosoph Leibniz mal ausgedrückt hat, besteht ja eben darin, dass man eben drei Sätze zusammendenkt. Nämlich der erste Satz ist, Gott ist allmächtig, also existent und allmächtig. Gott ist gütig, aber, Punkt 3, es gibt Leid. Wenn Gott allmächtig ist, also es machen könnte, dass es kein Leid gäbe, und gütig ist, dass er also das auch will, dass es kein Leid gibt, warum gibt es dann Leid? Also wie geht ihr mit diesem offensichtlichen Widerspruch oder mit diesem Theodizee-Problem um?
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin nicht aufgewachsen mit dieser philosophischen These, sondern schon in einem christlichen Elternhaus, wo es Antworten auf solche Fragen gegeben hat, die mir gezeigt haben, man muss ein bisschen differenzierter denken als nur in drei Thesen an der Stelle. Ja, das ist wirklich. Also ich bin öfters in der Philosophie an, ja, entweder das oder das und Tertium Datur, das dritte gibt es nicht. Ja, manchmal ist es eben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Oh, auf einmal, und auf einmal tun sich neue Perspektiven auf. Und gerade bei dieser Frage, ja, könnte es sein, dass vielleicht ein liebevoller Gott sich auch zurücknehmen muss, wenn er so Wesen wie uns erschafft, die er liebesfähig macht, und Liebe ist immer nur in Freiheit möglich, bedeutet das für ihn, dass er auf die volle Kontrolle an der Stelle verzichten muss? Ansonsten sind solche Wesen nicht möglich. Und wie die sich jetzt in ihrer Freiheit entscheiden, unterliegt ihm nicht. Natürlich, könnte Gott kontrollieren, könnte er machen, ja? Aber macht er nicht. Macht er aus Liebe nicht. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich schon gemerkt, das Problem ist viel komplizierter als nur eben auf solche logische Thesen runtergebrochen, die sich scheinbar widersprechen, aber wenn man tiefer geht, ganz andere Horizonte öffnen letztendlich dann.
Ja, es ist auch in der Tat eine Sache, darüber philosophisch zu reflektieren, über Modelle nachzudenken. Und durchaus eine andere, durch Leid oder durch die Erfahrungen, die man hat, durchzugehen.
Genau.
Und da ist das also für mich bezeichnend, gerade angesichts der Situation, dass es Leid gibt, sind sehr viele Menschen dankbar, dass Gott da ist. Weil sie sagen, ohne ihn würde sie das gar nicht durchstehen können. Und ich weiß, es ist nur eine Teilwirklichkeit, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir bei einer Tasse Cappuccino diese Fragen reflektieren und zu dem Ergebnis kommen, ja, also dieser Gott ist nicht allmächtig oder er ist nicht gütig oder es gibt ihn gar nicht. Ja. Während manch einer, der wirklich Leid durchlebt, sagt, Gott, ohne dich würde ich es gar nicht schaffen. So, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass einer sagt, du bist für mich nicht mehr da oder ich glaube nicht mehr an dich oder es gibt keinen Gott. Also wie auch immer diese Sätze formuliert werden, ob man jetzt dahin kommt, dass man sagt, Gott, ich bin dankbar, dass du da bist in meinem Leid, oder wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott für mich, ja, wenn er Leid zulässt, dann können wir ein bisschen anfangen, miteinander zu sprechen, weil es aus einer wirklichen Betroffenheit heraus auch geschieht und nicht als eine philosophische These, wie du sagst, die man dann irgendwie so jongliert, mit der man jongliert und irgendwie durchdekliniert. Und, obwohl das natürlich auch in einer Debatte seinen Platz hat, natürlich.
Ich meine, diese Frage des Leids rührt an eine grundsätzliche Sinnfrage des Lebens. Ich meine, wir können viel reden über die verschiedenen Ausformungen des Leids. Und das ist schlimm genug, was wir da alles vorfinden in unserer Welt. Aber allein die nüchterne Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass das Leben hier begrenzt ist und dass es jeden trifft, das spüre ich nicht, wenn ich 10 oder 15 oder 20 Jahre alt bin. Selbst mit 30 denke ich noch, ich kann Bäume ausreißen. Aber wenn ich dann ein bestimmtes Alter erreicht habe, dann fange ich ja möglicherweise an zu rechnen. Jetzt habe ich den Zenit meines Lebens überschritten. Muss man überlegen, allein diese Formulierung. Ich bin jetzt schon über den Höhepunkt meines Lebens hinaus. Und wie viel habe ich noch? Und dann finde ich das aber auch genau in der Bibel wieder, dass die biblischen Autoren sich auch darüber Gedanken gemacht haben. Ich kann ja in der Bibel Erklärungen mir anschauen, warum ist das so? Ja, also was du sagst, nicht nur diese drei Thesen, sondern ich muss das komplexer sehen. Das ist ja komplexer, das Problem. Aber dann stelle ich fest, und das muss ich sagen, ist für mich eine große Hilfe, dass es da Leute in der Bibel gegeben hat, die haben sich wirklich darüber ausgelassen, wie sinnlos eigentlich das Ganze ist. Wie sinnlos es erscheint. Mhm. Ja, wir Christen sind ja sehr schnell bei der Hand, dass wir dann sagen, ja, da gibt es einen tieferen Sinn dahinter. Ja? Und das hat ja, macht ja, im Ende macht es ja doch Sinn. Aber ich habe den Eindruck, das hilft nicht unbedingt jemand, der so tief im Leid drin steckt und der kriegt jetzt von einem schlauen Christen erklärt, das macht ja eigentlich alles doch Sinn. Sondern es ist, wenn ich Prediger zum Beispiel lese, ja, das ist das Buch des weisen Mannes, er sagt, es ist alles eitel, es ist alles Haschen nach Wind, es ist ein Nichts, unser Leben ist ein Hauch. Ja, und er ist frustriert darüber, er ist enttäuscht. Ja. Und da muss ich sagen, das hilft mir, damit zurechtzukommen, dass ich sehe, das ist eine Frage, die hat die Menschen schon immer bewegt. Und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Warum ist das so und gibt es da irgendwie einen Ausweg?
Ich würde gerne einen Text mal lesen aus Römer, Römer Kapitel 5. Und mal einen Begriff in die Diskussion werfen, der sicher damit zu tun hat, mit dem Problem Leid und dem Übel. Aber vielleicht nicht ganz so einfach in Verhältnis gesetzt werden kann. Römer 5 und dort lese ich mal den Vers 12. Da sagt der Paulus in diesem bedeutenden Brief, Römerbrief, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also hier haben wir zwei Begriffe, die mit dem Begriff des Übels in Verbindung gebracht werden können. Der Tod, ja, also als die schlimmste Form letztlich, ja, die Vernichtung, ja, und die Sünde. Inwieweit erklärt denn Sünde das Leitproblem? Oder wie steht das im Verhältnis?
Und bevor wir das jetzt erklären, würde ich gleich einwerfen, selbst da wird der Zweifler, der Skeptiker sagen, das mag ja so sein, aber wenn Gott allmächtig ist, hätte er das verhindern können.
Mhm, absolut.
Ja. Ja. Und dann müsste sofort die Frage kommen, dann habe ich zwei Möglichkeiten, ich habe zwei Alternativen. Entweder ich sage, Gott ist nicht allmächtig oder Gott ist gar nicht existent, das wäre die einfachste Lösung, dann schiebe ich Gott beiseite und sage, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Mhm. Den gibt es sowieso nicht. Mhm. Oder ich sage, wenn Gott tatsächlich da ist und wenn er behauptet, gut zu sein, dann möchte ich mal nachforschen, warum das dann tatsächlich so ist. Dann müsste es ja einen tieferen Grund geben.
Mhm. Mhm. Naja, und da sind wir jetzt an deiner Frage, die du gestellt hattest. Am Anfang war es ja nicht so gewesen. Am Anfang war ein Paradies, herrlicher Garten, vollkommene Menschen. Das heißt, alles war sehr gut. Warum ist es nicht so geblieben? Weil da zwei Wesen waren, die die Freiheit zu lieben hatten. Alle anderen waren instinktgesteuert. Aber der Mensch, der hatte die Freiheit zu lieben. Und das heißt, wenn ich die Freiheit zu lieben habe, habe ich auch die Freiheit, nicht zu lieben. Mhm. Nicht auf den zu hören, der mir vielleicht Anweisungen, der mir die Bedienungsanleitung erklärt, wie man das auch formulieren will. Und das ist ja die Tragödie am Anfang gewesen, die Gott auch mit durch, und ich sage jetzt bewusst, auch durchleiden musste. Ich habe etliche Eltern betreut, die auch Kinder hatten. Und die sind ihre eigenen Wege gegangen, sich von ihren Eltern da nicht mehr viel wissen wollen, was das für die Eltern bedeutet hat. Jetzt hätte man auch sagen können, ist doch allmächtig, wir hätten ja die Kinder auch gar nicht in die Welt setzen können. Ne? Ja, klar, natürlich. Aber wenn du es tust, wenn du Kinder in die Welt setzt, machst du das mit dem Risiko, dass das freie Geschöpfe sind, die können sich für ein tolles Leben und für ein furchtbares Leben entscheiden. Und du als Elternteil wirst mitleiden. Das ist einfach diese Option. Und ich denke, da hat Gott eben ein Stück seiner Allmacht zurückgenommen. Hat gesagt, ja, das will ich, das ist es mir wert, dass ich ein Stück von meiner alles Kontrollierbarkeit zurücknehme, damit hier eine eigene Selbstständigkeit entsteht, mit dem Risiko, dass auch jemand Nein sagt dazu. Mit allen Folgen, die dann eben auch daraus erwachsen. Und da hilft dir auch Allmacht nichts. Ich meine, natürlich hätte Adam und Eva umbringen können, alles wieder verwerfen, ja, so wie wir es beim Computerspiel machen. Wenn es nicht funktioniert, wieder Neustart. Ja, nee. Das, wenn du mal einen Menschen lieben gelernt hast, der da aufgewachsen ist, und ich weiß das von meiner Großmutter, die hat noch als sie, ich habe sie erst dann später so bewusst in dem Thema gelernt, ein Kind verloren. So im Alter von 2, 3 Jahren. Das war bis zu der Zeit ein traumatisches Erlebnis gewesen. Weil sie dieses Kind lieb gelernt hatte. Das tust du nicht einfach einen Neustart weggeben an der Stelle. Du investierst hier einen Teil von deiner Liebe, von deiner Persönlichkeit, von deiner Leidensfähigkeit. Und dann sagst du nicht Neustart, sondern du sagst, ich will versuchen, alles zu machen, um denen wieder zu helfen an der Stelle. Und damit kommen wir in diese Differenzierung eben rein. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß. Es fängt an, ein Bild sich hier zu entwickeln aus schwarz und weiß. Ein Schwarz-Weiß-Bild, auf einmal kommen Farben dazu. Deswegen, also die Philosophie, selbst wenn ich die Antwort hätte, das hast du ja vorhin formuliert. Also mir geht es so, ich weiß, worum Leid grundsätzlich. Ich habe viele Antworten drauf. Wenn ich aber drinstecke, brauche ich, was du vorhin gesagt hast, wie haben die anderen das durchgehalten? Weil mit allen Antworten im Kopf hast du die Schmerzen, leidest du daran, wie hilft dir, woher holst du dir die Kraft, das durchzumachen? Und da helfen dir eben allein die philosophischen oder biblischen Aussagen als Antwort nicht. Das, ja. Also hilft mir so klar zu kommen.
Ja, und vor allem ist ja die Frage, wie finde ich Glauben an die Erklärungen, die die Bibel mir bereithält? Ich meine, ich kann das alles abtun. Mhm. Ich kann sagen, die Leute haben sich den Schlangenmythos ausgedacht, einfach um eine Erklärung zu finden. Weil sie sind nicht klargekommen mit der Leitfrage. Also haben sie sich und nicht klargekommen mit der Frage, dass ein guter Gott das Böse zulässt oder überhaupt das Böse in der Welt existieren kann. Also gibt es einen Gegenspieler. Aber das ist eine Projektion. Das ist eine menschliche Projektion, die eine Erklärung ist. Und ich muss ehrlich sagen, selbst wenn ich die Erklärung habe, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie wirklich hilft im Moment des Leids. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich kann doch nicht jemanden, der gerade jemanden verloren hat, sagen, also, ich kann dich trösten, ich weiß, woher das kommt. Ja? Das Leid ist trotzdem da.
Ja, das stimmt.
Aber ich muss überhaupt erst mal daran glauben, was die Bibel mir da anbietet.
Und ich glaube, dass es eben diese Unterscheidung gibt, die du gerade jetzt auch gemacht hast, zwischen dem logischen Problem, das man eben philosophisch abhandeln kann, sag ich jetzt mal, ne, und dem emotionalen, persönlichen, der Betroffenheit. Ja. Und ich glaube, die Betroffenheit, die kann man nicht lösen durch rationale Argumente. Oder so. Das ist richtig. Ja.
Wobei man auch sagen muss, sinnloses Leid tut mehrfach weh. Ja. Da gibt es auch Untersuchungen drüber. Man hat Studenten genommen, die hat man arbeiten lassen und die mussten Holz spalten mit der falschen Seite vom Beil. Geht natürlich nicht. Aber die sind bezahlt worden. Die haben aufgegeben. Sinnlose Arbeit, das hältst du nicht aus.
Ja, aber gibt es sinnvolles Leid? Das wäre jetzt das Pendant dazu.
Und das Pendant wäre für mich zum Beispiel, wir haben, meine Frau und ich, über ein Jahrzehnt auf Kinder gewartet, konnten keine Kinder kriegen. Und eines Tages war es tatsächlich so weit, dass meine Frau Monika schwanger war. Und die hat Schwierigkeiten, auch Schmerzen dann in der Schwangerschaft und so weiter. Aber das war ihr Wunschtraum gewesen, das war ihr Ziel. Das hat sie durchgemacht. Das war der Sinn, warum sie das auf sich genommen hat. Also die Schmerzen waren deswegen nicht weniger gewesen.
Du meinst, weil am Ende des Leids, der Leidserfahrung, ein positiver Outcome ist.
Also wie beim Zahnarzt. Schmerzen fühlt sich was gut. Also ich möchte schon auf diese Unterscheidung auch so eingehen. Also dort, also wenn wir diesen Sündenbegriff, von dem du gesprochen hast, im Römer Kapitel 5, so davon sprechen, dass wir uns selbst Leid zufügen, also dass wir etwas kaputt gehen lassen bei uns oder in unserer Beziehung. Also ist ja auch was angesprochen wurde, also im Kontext einer Liebesbeziehung zueinander oder zu Gott, also im Kontext von Freiheit, da tut man sich gegenseitig nicht gut Und jetzt bin ich bei der menschlichen Verantwortung. Ja. Wir machen uns kaputt und es geht in die Brüche, wo wir es auch zu verschulden haben. Und jemand hat mal gesagt, ich habe kein Geschäft, kein Waffengeschäft gesehen, wo draufsteht, das ist Gottes Waffengeschäft oder so. Ja. Also die Waffen machen wir immer noch selbst. Ja. Also wir sind diejenigen, die das verursachen. Da gehe ich ja mit. Und ich denke, da gehen viele von uns mit und sagen, irgendwie habe ich dazu beigetragen, dass es mir oder dem anderen geht, wie es ihm geht. Aber wie angedeutet wurde, was machen wir, wenn es um Dinge geht, die sich uns entziehen? Ich meine, man kann auch hier die Frage stellen, nur weil zwei Leute da einen Fehler gemacht haben, also wenn man an diesen Mythos oder an diese Geschichte glaubt, in welcher Form auch immer, warum sind wir da hineingezogen? Warum sind sämtliche Kinder hineingezogen, die hungern oder Genozide, die stattfinden? Also ich denke, wir kommen an unsere Grenzen angesichts des unsäglichen Leids, ja, des Menschen, ungeachtet ihres Beitrags durch Leben in dieser Welt. Und da würde ich schon sagen, das ist so ein Moment, da gibt es wirklich nichts zu sagen. Und da würde ich auch sagen, da bleibt uns auch Gott, ja, auch ein Geheimnis, ja, in dieser Hinsicht.
Also, das ist vielleicht auch gut so.
Ein großes Geheimnis sogar.
Dass wir, ja, das nicht alles bis ins Letzte erklären können. Also ich widerspreche dem, dass es sinnvolles Leid gibt. Auch die Schmerzen deiner Frau sind eigentlich sinnlos. Es ist zwar richtig, dass nach einer Leidphase vielleicht etwas Gutes entstehen kann, aber das ist die Gnade Gottes, finde ich. Also Gott kann aus einem Leid tatsächlich noch etwas Gutes entstehen lassen. Das, glaube ich, ist eine wichtige Eigenschaft Gottes, dass er triumphieren kann über das Leid. Mhm. Ja? Aber dass die Leiterfahrung an sich, wenn ich es jetzt mal rein philosophisch betrachte, ist sinnlos. Sie hat keinen Sinn. Sie ist nur auf Zerstörung bedacht. Und Gott kann was draus machen, wenn ich ihm vertraue und wenn ich mich ihm überlasse und sage, Herr, ich verstehe es nicht, ich verstehe es absolut nicht, aber mach du etwas daraus. Dann kann ein Sinn entstehen. Aber das Leid an sich hat keinen Sinn.
Simon, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast mit dem, es gibt Leiden, die nicht so im Zusammenhang stehen, ne, mit direkter Verursachung oder Sünde. Jetzt sagt der Text ja aber eindeutig hier in Römer 5, Vers 12, der Tod ist durchgedrungen zu allen Menschen, weil sie alle gesündigt haben. Ja, und ich habe hier ein Zitat von dem bekannten Kirchenvater Augustinus, der sagt, alles, was übel genannt wird, ist entweder durch die Sünde verursacht oder Strafe für die Sünde. Also alles, was übel genannt wird, ist entweder durch die Sünde verursacht oder Strafe für die Sünde. Würdet ihr dem zustimmen? Diesem ist ja sehr, sehr
pauschal.
Pauschal, ne? Also ganz zack hier, so ist es. Ne? Ganz eindeutig.
Also ich würde schon sagen, dass Gott anscheinend sehr viel Macht in die Hand von Menschen gelegt hat, als er geschaffen hat, ja, und uns in dieser Welt gesetzt hat, da kann man durchaus fragen, ist das nicht ein bisschen zu viel Macht, was in unserer Hand ist? Also wenn es diese Folgen hat, die hier beschrieben werden, ja, meine Güte, es ist schon eine große Geschichte, die Gott uns oder der Welt aufgebürdet hat. Ja. Nun, so gesehen, klar, kann man sagen, wir haben uns das auch nicht ausgesucht, dass es uns gibt. Ja, ich kann es aber umdrehen und sagen, okay, wenn wir es uns nicht ausgesucht haben, dass es uns gibt, dann gibt es ja auch die Freiheit, dass es uns nicht mehr gibt. Ja, also was du vorhin angesprochen hast, ist ja, wir sprechen so von Leid, als wäre es eine Erfahrung in unterschiedlichen Intensitäten. Du sagst, das Leben an sich ist ein Hauch, das Leben ist an sich ist ein Hineingeworfen werden und ein wieder abklingen soll, also der Grundmodus des Seins. Aber das Interessante ist ja, dass wir trotzdem irgendwie leben wollen. Also wir könnten ja auch sagen, mach mal den Laden dicht, denn es ist zu viel Leid. Denn wenn ich sowieso sterben muss, dann beende ich es gleich oder so. Also
das machen wir, das Leid.
Das, entsparen
das
wir das.
Das ist ja die Frage der assistierten Sterbehilfe oder ja, so. Genau. Man möchte Leid verhindern.
Ja.
Und
beziehungsweise wenn jemand auch verzweifelt ist, kann er auch zu diesem Schluss auch kommen, ja, dass er es beendet. Aber die Grundtendenz ist ja, dass wir auch in dieser unsäglich schwierigen Welt leben wollen. Ja, wir wollen ja leben. Und da...
Interessant, dass du das so beantwortest. Camus war ein Philosoph gewesen, der hat gesagt, die einzige relevante philosophische Frage ist die des Selbstmordes. Der hat es so zugespitzt. Ja. Genau das, was der Gedanke, den du gebracht hast, lohnt sich's. Lohnt sich das Leben hier?
Und existenziell betrachtet, wenn du was durchlebst, kannst du auch zu dem Schluss kommen, dass du sagst, nein, es lohnt sich nicht. Aber die Grunderfahrung ist aber auch die, dass viele von uns sagen, ja, irgendwie wollen wir einen Reim draus machen, auch wenn es sogar dazu kommt, dass wir aus Leid Reim machen, wo es eigentlich keinen Reim gibt, wäre auch meine Meinung, was man daraus machen könnte.
Ja. Ich meine jetzt auf Augustinus bezogen, die Philosophie unterscheidet ja zwischen dem natürlichen Übel und dem moralischen Übel. Das heißt, wenn ich jetzt den Zyklon Idai mir anschaue, der vor einiger Zeit da über Mosambik und die südlichen Staaten in Afrika hinweggefegt ist, das fällt uns, glaube ich, schon schwer zu sagen, und das ist eine Folge der Sünde der Menschen. Natürlich grundsätzlich, wenn das stimmt mit dem, was die ersten Seiten der Bibel uns präsentieren und was Paulus hier sagt, dann ist alles übel, auch die Naturkatastrophen, in diese Welt gekommen. Und dann müssen wir sagen, auch die Naturgesetze, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, sind durcheinander geraten oder sie werden irgendwie durch Mächte verändert, sodass es dann solche Katastrophen gibt. Aber auf der anderen Seite müssen wir wieder sagen, das hast du angeschnitten, wir haben es auch selber gemacht. Wir sind ja selber auch verantwortlich dafür, was auf dieser Erde passiert, auch naturkatastrophenmäßig.
Nachhaltig dann, genau, was das Klima angeht.
Also genau, also solche Sachen. Ja. Mhm. Also wir machen die Erde ja auch kaputt und dann wundern wir uns, dass irgendwelche Sachen passieren, die nicht gut sind, wo viele Menschen ums Leben kommen. Also man kann die Frage nur beantworten, indem man sagt, okay, es gibt grundsätzlich das Problem der Sünde, des Abfalls von Gott. Und das hat sehr viele Konsequenzen nach sich gezogen, in jeder Hinsicht.
Und wie würdet ihr, es gibt ja, Paulus spielt ja praktisch auf Kapitel 3 an, ne? in Genesis, also dem ersten Buch Mose, wo dieser Sündenfall des Menschen geschildert wird. Und es gibt ja in Kapitel 3 eine ganze Reihe von Aussagen Gottes nach dem sogenannten Sündenfall. Also der Mensch trennt sich von Gott, Adam und Eva lassen sich verführen, entscheiden sich gegen Gott. Und dann gibt es drei Sprüche oder sagen wir mal Gerichtssprüche Gottes, wo so Konsequenzen angedroht oder ausgesprochen werden. Und eine davon betrifft, also in Kapitel 3 ab Vers 2, betrifft die Schlange. Und beziehungsweise ab Kapitel 3 ab Vers 14 und betrifft die Schlange in Vers 15, und da geht es um die Feindschaft zwischen dem Menschen oder der Nachkommenschaft der Frau und der Schlange. Dann gibt es eine Konsequenz ab Vers 16 für die Frau, also Schmerzen in der Schwangerschaft, Verlangen über den Mann, und in Vers 17 folgende wird dann der Tod direkt angesprochen, also zu Staub, aus Staub bist du genommen und zu Staub wirst du wieder werden, die Arbeit wird hart werden, der Boden wird verflucht, ja, es wird mühsam sein, zu arbeiten und so weiter. Das sind ja nur ein paar Konsequenzen aus dem Sündenfall. Kann man das erklären, dass, wie Augustinus das sagt, dass alles Böse, alles Übel aus diesem Sündenfall herkommt? Ist das für euch logisch oder wie leitet ihr das ab? Es wird ja nicht weiter ausgeführt. Also diese drei Sprüche, ja, und dann haben wir eine ganz veränderte Welt. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage dahingehend, dass es ja schwer vorstellbar ist, auch schon angedeutet wurde, sich so vieles auch in der natürlichen Welt so grundsätzlich verändert. Ja. Also ich kann es irgendwie schwer greifen. Also auf der Ebene gehe ich noch mit, dass wenn in einer Beziehung etwas kaputt geht, dass man nicht zueinander findet, ja, und dass das so Folgen hat zueinander oder auch zu Gott, wie das hier so beschrieben wird. Aber wie sich die Natur dann daraufhin so verändert, also Tatsache ist ja, dass sie sich verändert hat, ja. Aber wie da diese Zusammenhänge sind, die sind für mich auch ein Stück weit schwer zu begreifen. Also zeigt mir also, war echt so viel Macht in unserer Hand, dass es jetzt Tsunamis gibt. Ja. Oder die ganzen Tiere anfangen sich gegenseitig zu jagen oder so. Also wenn man jetzt von dieser ursprünglichen Welt so ausgehen möchte.
Also man hat den Eindruck, dass dieser Vertrauensbruch, der hier passiert ist, wie so ein schleichendes Gift ist, das alles zersetzt. Anders kann man sich das eigentlich nicht erklären. Ich meine, wir haben hier diese Geschichte mit dem Essen einer Frucht, ja, was ja zum Teil auch von manchen Leuten lächerlich gemacht wird, eben gerade in den Bereich der Mythologie geschoben wird. Aber eigentlich geht es ja hier um die Frage der Abhängigkeit. Also der Mensch kündigt seine Abhängigkeit von Gott auf. Und das hat im Alten Testament sehr viel mit Essen zu tun. Das ist sehr interessant. Ja, Gott gibt die Speise, in Kapitel 1, Gott gibt ihnen die Speise und sagt ihnen, wie sie ihr Leben praktisch erhalten können. Und dann kommt natürlich der Baum des Lebens noch dazu. Und dann trennen sie sich aber davon. Und das hat Konsequenzen. Also wenn Gott nicht mehr der Chef ist, sage ich jetzt mal ganz modern ausgedrückt, dann hat das Konsequenzen in alle Lebensbereiche hinein. Die ganze Erde ist davon betroffen. Und das ist in gewisser Hinsicht, gebe ich dir recht, das ist ein Rätsel. Ja, wir stehen davor und sagen, wie kann das sein, dass jetzt alles davon betroffen wird. Aber es ist so grundlegend, es ist so allumfassend. Und das Resultat sehen wir vor unseren Augen.
Wenn diese Zitat von Augustinus, das du gebracht hast, das ist jetzt auch der Text im Römerbrief, heißt ja nicht alle Sünde von uns Menschen. Die Bibel weitet ja so ein Stück den Horizont und sagt, es gab nicht nur einen Sündenfall hier auf der Erde. Und durch den Verlust der Herrschaft Adams, er hatte ja den Herrschaftsauftrag, ist auch eine Tür aufgemacht worden für eine andere Macht. Auch diesen Horizont hat die Bibel ja an der Stelle. Das heißt, da gibt es auch etwas Böses, das jetzt nicht von uns Menschen und allein von unserer Handlung aktiv ist. Und wenn man das Buch Hiob reinguckt, und die Hintergründe sieht, woher kam denn das Böse bei Hiob an der Stelle, dann merken wir schon, es ist nicht nur Hiob, es sind nicht nur seine Freunde, es sind nicht nur die Menschen, es ist nicht nur Gott. Nein, da ist auch noch ein Gegenspiel.
Ja, lass uns das doch mal machen. Hiob 1 ist ja also gleich im, Hiob ist ja so das bekannte Leitbuch im Alten Testament. Und gleich im ersten Kapitel haben wir das ja, was du gerade angesprochen hast. Ich lese einfach mal ein paar Verse. Der Prolog sozusagen, die Einleitung ist letztlich klar. Der Satan, der Teufel, ja, und Gott streiten wir, diskutieren miteinander, wer denn wirklich gerecht ist und so. Und er sagt dann, ja, es gibt einen Mann, der ist gottesfürchtig, aber der macht das nicht uneigennützig, sondern weil du ihn beschützt und weil du ihm Reichtum gibst und so weiter. Ne? Und dann sagt Gott, ja, ich erlaube dir, mal den Reichtum mal abzuziehen sozusagen, aber das Leben taste nicht an. Und dann passiert genau das, was du sagst, Hartmut. Wir wissen nicht, was Satan macht, aber plötzlich kommen dann hier ab Vers 13 im ersten Kapitel, während Hiob da sitzt und die Töchter und so weiter und seine Söhne essen und trinken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwerts. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwerts erschlagen. Und während der redet, kommt wieder ein anderer und sagt, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Hause ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Also bum, 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 eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Welche Beziehung steht das jetzt zu Satan?
Ja, aber das ist ja genau jetzt der Punkt. Der muss einen ja treffen wie ein Keulenschlag. Was ist das für ein Gott? Da kommt einer und stellt Hiobs Motive in Frage und Gott sagt, dann mach du halt, was du willst. Was ist denn das für ein Gott? Da sind wir genau an dem Problem. Das heißt, wenn ich das lese und ich habe natürlich im Hinterkopf, das ist ein Gott, der sich was denkt. Ja, das ist kein hilfloser Gott, den Menschen sich ausgedacht haben, sondern es ist der souveräne Gott, der Schöpfer. Dann müsste ich eigentlich auf die Frage kommen, warum macht er das? Da muss es ja, was wir vorhin schon angesprochen haben, da muss es ja einen tieferen, oder müsste es einen tieferen Grund geben. Hoffentlich finden wir den. Denn sonst stehen wir davor und sagen, das ist uns ein echtes Rätsel.
Erstaunlicherweise, der Hiob selber weiß das ja nicht.
Das kommt ja noch dazu. Ja.
Also
das ist, der weiß ja, der keine Ahnung. Ja. Das ist dem völlig ausgeliefert.
Das spielt ja im Himmel sozusagen, diese Szene. Ja. Und Hiob weiß das, er kriegt keine Antwort. Ja. Er kriegt nur die Konsequenzen zu spüren. Und
auch eine Erklärung hätte womöglich auch gar nicht geholfen. Aber ich finde es gerade auch in dem Zusammenhang bezeichnend, dass die Art und Weise, wie seine Kinder sterben, auf zwei Ebenen zurückzuführen ist. Naturkatastrophe und Menschliches hinzufügen. Also wir haben ja auch ein bisschen darüber geredet, also, wo Menschen einander zerstören, also dieser Bär und ich halt der. Aber auch wo ein Wind kommt oder was weiß ich, ein so Feuer vom Himmel, keine Ahnung, ob da so ein Blitz gekommen ist oder so, das sind ja Dinge, die sich irgendwie dem Menschen entziehen. Ja. Aber wo ist Gott in dem Ganzen? Ja, wo ist Gott in dem Ganzen auch dahingehend, auch dass Hiob gar nicht erfährt, woher das kommt? Also wir als Leser werden hineingenommen. Und da stellt sich mir schon irgendwie so die Frage, ob es zwei Ebenen gibt. Also einmal die Diskussion ist ja eine spannende Frage, die du bringst. Ja, also wie ist dieses Verhältnis jetzt zwischen Gott und dem Widersacher und wo sind wir dazwischen? Ist ja, das wirft ja sowieso nur noch mehr Fragen auf, wie die ganze Sache funktioniert. Ja, genau. Keine Ahnung. Und dann die andere Ebene, aber die Hiobs-Perspektive, was unsere tatsächliche Erfahrung ist. Wenn wir Leid durchleben, durchleben wir Leid. Fertig. Und Gott erklärt ihm das ja auch nicht, sondern er, so viel mehr, er konfrontiert ihn mit seiner Größe und sagt, wo warst du, als ich die Welt geschaffen habe, als ich gehandelt habe? Also er gibt ihm einen größeren Zusammenhang und dann, er bekommt ja keine Antwort. Ja. Ja, er weiß sich nur von Gott getragen, der größer ist als alles, was er sich vorstellen kann, wo ich den Eindruck habe, dass wir eher so irgendwie denken, eine Erklärung würde irgendwie helfen. Oder
genau
so.
Deshalb sage ich, Simrit, die Erklärung ist nicht das Entscheidende. Das Hiob-Buch zeigt mir das. Der Hiob hat es nicht gewusst, hat die Erklärung nicht bekommen. Und doch ist er am Ende derjenige, der Gott vertraut. Obwohl, wir lesen in Kapitel 3 die Klage vom Hiob. Ja? Also das ist schon sehr existenziell. Da hat es ihn wirklich getroffen. Und er sagt, verflucht ist der Tag meiner Geburt. Wäre ich am liebsten gar nicht existent. Ja? Wo manche Christen sagen würden, wie kannst du nur, wie kannst du nur? Ja, Gott hat doch dein Leben geplant. Aber er ist so am Ende, dass er wirklich völlig verzweifelt ist. Und er bekommt keine Erklärung. Und die Freunde machen genau das, was viele Leute machen. Die sagen, sag diesem Gott ab. Das ist doch kein Gott. Ja? Und außerdem, wahrscheinlich bist du schuld. Sie kommen sofort mit der moralischen Keule. Und Hiob, und ich glaube, deshalb ist das Hiob-Buch überhaupt in der Bibel, Hiob vertraut diesem Gott. Er sagt, ich halte einfach an ihm fest. Und am Ende kommt Gott nur und zeigt ihm seine Souveränität. Sagt, hier, das habe ich alles geschaffen. Und Hiob glaubt ihm und sagt, jetzt habe ich dich tatsächlich, steht er dann.
Ja, ja. Vers 2, also letzte Kapitel genau, von Hiob, da sagt er dann, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub
und Asche. Und deswegen müssen wir nochmal am Anfang zurückkommen. Mhm. Hier ist eine Nicht-Antwort. Das ist alles Nonsens. So, was ist denn die Alternative? Wo wird die Alternative gegeben? A, die, wenn es mir gut geht, mir einen Horizont, eine Antwort gibt, die glaubhaft ist. Die B, wenn ich drinstecke wie Hiob, mir ein Vertrauen gibt, dass ich mir keinen Strick nehme, sondern durchhalte. Und das ist für mich, das sind für mich die zwei Ebenen. Deswegen ist für mich das Buch Hiob doppelt. Nee, Hiob hat nicht die ersten Kapitel, aber Gott hat sie offenbart. Mhm. Er hat mal so ein Stück vom Vorhang zur Seite geschoben. Das heißt nicht, dass wir deswegen alle Fragen beantworten können. Ei. Für jede beantwortete Frage entstehen drei neue. Das heißt, je mehr Antworten du kriegst, desto mehr offene Fragen hast du. Das ist nun mal so eine Gesetzmäßigkeit, gar keine Geschichte. Aber es sind Antworten, A, die mir helfen, auch Gott zu verstehen, ein Stück weit, nicht unbegrenzt, aber ein Stück weit. Und B, und das ist für mich jetzt entscheidend, ich sehe, da ist ein Mensch, der hat in einer Leitsituation, die meine bei Weitem überstiegen hat, durchgehalten. Ich möchte sein Geheimnis wissen, wie er das gemacht hat. Das ist für mich das Buch Hiob an der Stelle.
Und ich sehe, dass hier Gott tatsächlich, also so würde ich es mal zusammenfassen, das emotionale Problem von Hiob gelöst hat am Ende, wie auch immer. Ja. Für Hiob war das ja offensichtlich befriedigend. Das heißt, er war emotional wieder im Lot. Ja. Aber das Logische nicht. Er hat ihm nicht erklärt, was da passiert ist und so weiter. Ja. Und ich denke, beides hat seine Berechtigung. Das Emotionale können wir uns nur von Gott letztlich lösen lassen oder in ihm aufgehoben sein. Aber das Logische kann man doch auch irgendwie bearbeiten. Also ich habe nichts dagegen, auch philosophische Fragen zu stellen oder Antworten zu versuchen, auch wenn dann wieder Fragen auftauchen oder so. Ne?
Also und das ist wahrscheinlich auch ein Zusammenspiel zwischen meinem Verstand und meiner Emotion, dass ich umfassend, ganzheitlich erfasse, was da eigentlich
passiert. Aber für mich ist trotzdem wichtig, auch wenn du sagst, natürlich wirft es Fragen aufs Gottesbild, aber diese Dinge, die hier in Kapitel 1, die wir gerade gelesen haben, dann passieren, Naturkatastrophen, ja, Böses von anderen Menschen und so weiter, dass da hier ungerechtfertigtes Leid und Übel passiert, dass das letztlich zurückzuführen ist auf die Aktivität Satans, nicht Gottes. Natürlich hat es Gott zugelassen, indem er sagt, Satan, ja, du darfst. Ne? Aber es kommt nicht von Gott und es entspricht auch nicht seinem Willen. Ne? Ich denke, das ist eine ganz wichtige, wenn auch nur logische Antwort des Buches Hiob.
Und da sind wir am Punkt, die Frage ist nicht, ob ich weiß, was Gott sich dabei gedacht hat. Ein Teil offenbart er, und ich bin in Jahrzehnten noch nicht fertig geworden, das alles zu studieren, was er offenbart hat. Der Punkt ist, das Wichtige ist nicht, dass ich es weiß, sondern dass ich weiß, dass er sich was dabei gedacht hat. Und das ist für mich der Sinn. Nicht der Sinn, nicht, dass er es gewollt hat. Nicht der Sinn, den wir jetzt in allen komplexen Dingen. Ich weiß, da ist einer, der liebt mich mehr als mein eigenes Leben. Und da komme ich jetzt zum Kreuz. Für mich ist das die Zentrale in der Bibel. Der leidende Gott, der mit mir da reingeht. Also ohne das komme ich da gar nicht weiter. Ja? Und ich verstehe so viele Dinge nicht. Aber ich weiß eins. Ich bin ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Das ist das für die Botschaft von mir am Kreuz. Und da hänge ich mein Vertrauen auf. Also das ist für mich die Frage des Geheimnisses von Hiob. Weil sonst würde ich verzweifeln dran. Weil ich ja auch mit all meinen halben Antworten oder Antworten und Nicht-Antworten hängen ja da auch drin.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Hartmut, den du erwähnst. Denn ich meine, wenn jemand fragt, und jeder von uns hat diese Frage sicher schon gestellt, wo ist Gott? Ja, also ich bin im Leid, wo ist Gott? Dann wäre eigentlich die richtige biblische Antwort, er ist schon da.
Ja. Ja.
Er ist schon da. Ja. Er ist in Christus da. Mhm. Und er hat sich offenbart. Mhm. Und was mich sehr tröstet, ist nicht nur, dass Gott sich was dabei gedacht hat, sondern dass er triumphieren wird. Mhm. Und da kommt für mich die Prophetie der Bibel ins Spiel. Das heißt, die Propheten sagen im Auftrag Gottes, es wird tatsächlich ein Ende des Leids geben. Mhm. Es wird mal aufhören. Es wird wieder gut werden. Alles wird wieder gut. Und wenn ich mich daran halte, dann habe ich eine Perspektive.
Ich würde gerne diesen Aspekt nochmal aufgreifen. Im Hebräerbrief haben wir den ja ganz stark drin. Hebräer Kapitel 2. Diesen Hinweis auf das Mitleiden Gottes. Hebräerbrief im Neuen Testament. Da wird es ja ausdrücklich gesagt, also über Jesus, ja, in Vers 17, Hebräer Kapitel 2 ist das, Vers 17, und er spricht da über Jesus, daher musste er in allen den Brüdern gleich werden, also gemeint sind, Jesus muss den Menschen in allen Dingen gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.
Genau, Kapitel 4, 15 ist das Gleiche. Ne?
Ähnlich.
Der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Ja.
Also die Antwort Gottes, auch die Antwort Gottes, oder die größte vielleicht auf das Thema Leid, ist die, dass er selber mitleidet und dadurch sozusagen
die Sünden. Ich setze jetzt noch eins drauf. ich glaube, dass Gott sogar mehr leidet unter der Sünde als wir. Und ich glaube, dass das Kreuz uns da ein Fenster dazu bringt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ich bloß mal so von der Plausibilität. Meine Frau war mit unserer kleinen Tochter im Garten, so einen kleinen LKW, Plastik-LKW, hat ihn hochgenommen zum Hochtragen. Und der reißt aus das Lenkrad, also die Griffe, wo sie festhält. Und meine Tochter fliegt runter, direkt auf die Platten, auf das Rückgrat. Ein großes Geschrei, gar keine Frage, haben wir sie hochgetragen. Oben auf der Wickelauflage merken wir, die kann ihre Beine nicht mehr bewegen. Jetzt ging es rund. Meine Frau, die hat dann gleich die Klinik angerufen. Ich bin bei meiner Tochter geblieben. Ich habe sie gebracht, dass sie wieder gelacht hat. Aber ihre Beine haben nicht mehr funktioniert. Ich habe in dem Moment gelitten, meine Tochter nicht mehr. Und wir sind zur Klinik gefahren und die Perspektive, was war, es war eine vorübergehende Stauchung, war alles okay. Aber wer hätte, meine Tochter, die hätten wir wieder hingekriegt gehabt, das wäre wieder ein Ding. Aber die Perspektive, dass sie ein Leben lang eventuell nicht mehr vielleicht im Rollstuhl sitzen müsste, das hätte mir jahrelang, bis sie natürlich eines Tages dann auch realisiert, was ist und so weiter. Aber ich glaube, dass Gott in seiner Allwissenheit und in seiner Reinheit in unserer Sünde eine ganz andere Sensibilität dafür hat, wie wir, wo wir in vielen Bereichen ganz abgestumpft sind. Ja, ich leide mit dir, wenn es dir schlecht geht. Aber ja, das ist schon begrenzt, verstehst du? Verstehst du? Aber da ist jemand, der ist bei dir. Du bist sein Kind. Ey, der hat nicht diese Begrenzungen, die ich habe an der Stelle. Ich glaube, in vielen Bereichen, und das hilft mir, muss ich ehrlich sagen, wenn ich es nicht verstehe, warum mache ich das jetzt durch? Da ist einer, dem tut es genauso jetzt so weh, vielleicht sogar noch mehr als mir. Also es hilft mir in diesen Situationen drin.
Ja, vielleicht auch deshalb, weil er das aufheben könnte, aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht kann, da ist das schon ein bisschen noch schwieriger. Mhm. Also das so mitzutragen, was man eigentlich gar nicht möchte.
Und wenn es dann nicht gut ausgeht, ne, wie bei deiner Tochter, sondern tatsächlich die Lähmung bestehen bleibt und das Kind dann erwachsen wird und im Rollstuhl sitzt, was dann? Ja, und du hast recht, ne? Die Frage kommt dann auf, warum hat er jetzt nicht eingegriffen? Mhm.
Und also das erreicht er als Vater oder als Mutter ja das Herz.
Unglaublich.
Irgendwie.
Das ist unglaublich.
Das,
und dann kommt ein Teilnehmer von unseren Bibelkursen und schreibt mir, Herr Wolf, ich sitze hier im Rollstuhl. Und ich würde mit Ihnen jetzt nicht die Bibel studieren, wenn ich hier nicht im Rollstuhl sitzen würde. Wo ich denke, was ist denn das? Ich bin dem Mann begegnet. Ich habe mit ihm gesprochen. Er sagt, ja, der hat ein tolles Leben gelebt. Unterwegs mit Flugzeug, international und so weiter. Gott hat ihn durch einen Autounfall da reingesetzt und er sagt, glauben Sie mir, für mich ist das der größte Segen geworden. Da halte ich die Luft an so einer Stelle. Da halte ich die Luft an. Aber ich habe es von ihm so genommen, wie er mir das formuliert hatte. Es war unglaublich.
Aber Winfried ist nicht glücklich damit.
Ja, natürlich. Das weiß ich. Du bist ja auch nicht im Rollstuhl gesessen.
Das hat damit nichts zu tun. Aber Gott hat ihn nicht in den Rollstuhl gesetzt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, gut.
Gott hat ihn nicht in den Rollstuhl gesetzt, sondern jemand anders hat ihn in den Rollstuhl gesetzt. Aber das Gute ist, dass Gott noch etwas daraus machen kann. Mhm. Gott kann einen Menschen tatsächlich da, aber er kann das auch, bin ich überzeugt davon, ohne den Rollstuhl erreichen. Er kann es auch ohne den Rollstuhl erreichen. Das ist eine Erklärung, die wir natürlich finden und die gefällt uns natürlich. Ja? Jemand ist aufgerüttelt worden, aber...
Ich würde trotzdem gerne noch mal auf das, was du vorhin gebracht hast, also die Sinnlosigkeit des Leidens. Ja? Das ist ja der Punkt.
Ja, vielleicht so ein Zwischensatz. Vielleicht können wir ja nur sagen, er sitzt im Rollstuhl.
Ja.
Punkt.
Ja.
Also vielleicht können wir in Bezug auf diese Leidensgeschichte nicht viel mehr sagen, als es da ist. Punkt. Also jetzt letztlich, ja, man kann natürlich, wir haben ja uns bemüht um Freiheit und der Mensch, was er sich hinzufügt und dem anderen und so, wo ist Gott in dem Ganzen? Nach allem, nachdem alles aber gesagt werden, also wenn es gesagt worden ist, wenn es überhaupt gesagt werden kann, kann ich aus meiner Sicht nur sagen, es ist, wie es ist und Punkt. Ich kann weder sagen, es war sinnvoll, ich kann auch nicht sagen, es war sinnlos, ich kann nur sagen, es ist, wie es ist. Und also irgendwie ist das vielleicht ein Stück weit das, was Hiob ausgedrückt hat. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Du bringst mich um, du machst mich fertig, jetzt in Bezug auf Gott, jetzt so für ihn so empfunden. Aber irgendwie muss ich mit dir durch. Da hilft weder Gott ist es, Satan ist es, wir sind es jetzt in der letzten Instanz, sondern es ist...
Ja, wir könnten eigentlich so weit gehen, zu sagen, eigentlich ist das der Normalzustand. Es klingt jetzt ganz hart und ist schwer zu verstehen, glaube ich, für manchen, aber eigentlich ist das im Rollstuhl der Normalzustand und dass wir nicht im Rollstuhl sitzen, sondern wenn wir mal das Beispiel jetzt nehmen als Illustration, das ist einfach eine Gnade von Gott. Das ist ein Segen, den wir haben. Aber eigentlich in der Welt, in der wir leben, müssten wir sagen, wir sitzen im Rollstuhl, Punkt.
Früher oder später folgen wir alle nach. So. Das ist ja das, was wir am Anfang. Das ist der Grundmodus. Ist, ja.
Und jetzt kommt es darauf an, was ich dann mache, wenn ich im Rollstuhl sitze.
Ja. Wie
ich
damit umgehe. Also ich gehe einen Schritt weiter. Er hängt nicht nur am Kreuz. Punkt. Ja, so war's. Aber er hat es erklärt, warum er das gemacht hat. Das ist die Schriften in diesem neuen Bund, die erklären. Die geben nicht alle Antworten, nee, das ist keine Frage. Aber er erklärt, warum er das macht, weil er uns liebt. Das ist nicht nur ein Punkt, verstehst du? Die Geschichte geht weiter.
Ja, die Sehnsucht ist ja da. Die Sehnsucht ist ja geblieben, dass es gut wird. Die Verheißung ist ja auch da, dass es wieder gut wird.
Genau.
Auch die Realität ist auch da, dass viele Menschen auch mitten im Leid getragen sind. So.
Und die Hoffnung meines Teilnehmers war natürlich, dass er eines Tages aus diesem Stuhl wieder rauskommt.
So ist das.
Also Punkt, aber Fortsetzung.
Ja, beziehungsweise auch bereits hier getragen sein, mittendrin.
Exakt.
Und wenn das kommt, was kommt, dann werden wir es ja auch erleben. Aber Erklärung,
und ich sage es nochmal, die Tragik ist eigentlich die Begrenztheit unseres Lebens. Und auch wenn ich nicht im Rollstuhl sitze, glücklicherweise, ist mein Leben begrenzt. Und das Tragische ist, dass die Leute, die vielen Leute in unserer Gesellschaft, die mit Gott nichts am Hut haben, nicht wirklich darüber nachdenken, dass da was anderes vorgesehen ist, an dem sie aber nicht teilhaben werden, wenn sie sich nicht auf Gottes Seite stellen. Das ist das eigentlich Tragische.
Das stimmt, ja. Also ich kann jetzt sagen, wenn ich nicht vertrauensvoll bleibe im Leben, kann ich mich auch nicht weiterentwickeln.
Nein.
Ja, das wäre so die Übersetzung.
Und nochmal zurück zur Sinnfrage oder Sinnlosigkeit des Leides. Es gibt einen Text in Hebräer, der doch ein bisschen gegen das gelesen werden könnte, was du sagst, in Kapitel 11 nämlich, Entschuldigung, 12. Kapitel 12, Vers 11. Ich lese den Text mal in einer etwas moderneren Übersetzung. Da heißt es, Hebräer 12, Vers 11, in dem Augenblick, in dem wir gestraft werden, bereitet uns das nicht Freude, sondern Schmerz. Aber später bringt es denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht, Frieden und die Annahme bei Gott. Das könnte ja so gelesen werden, als ob Strafe oder das Leid schon einen Sinn hat, nämlich im pädagogischen oder ja, erzieherischen natürlich. Oder so in die Richtung.
Ja? Aber wenn du den ganzen Abschnitt liest, ab Vers 7, da wird nicht gesagt, dass das Gott ist, der das macht. Ja, wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ja, das kann am Ende so rauskommen, dass es tatsächlich als eine Erziehungsmaßnahme von Gott genutzt wird. Aber ich bezweifle, dass er das Leid schickt, extra schickt, weil er ist wirklich gut. Und er meint es nur gut mit uns. Und ich glaube nicht, dass er uns quält, nur damit wir am Ende dann bei ihm sind. Das wäre ja widersinnig.
Das hat er auch nicht
wenn er uns so Druck macht durch irgendein Leid, dass wir dann sagen, ah, lieber Gott, jetzt habe ich es endlich verstanden und ich will mich ja zu dir halten.
Ich denke, wir machen genügend Leid. Da braucht Gott nicht noch was hinzufügen. Genau. Aber diese Sache, die Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Warum schreibt dann das eigentlich Gott zu? Das ist eben diese Sache, wer hat die letzte Kontrolle und Verantwortung? Und das ist ja die Frage, auch die Leitfrage, mit der wir eingestiegen gewesen sind. Gott hat doch eine Verantwortung, wenn er zuguckt.
Natürlich.
Ne? Und so weiter. Und da brauche ich dieses Vertrauen zu jemandem, den ich jetzt in der Situation nicht verstehen kann, wo ich nur wissen kann, er liebt mich mehr als sein eigenes Leben. Da werfe ich mich drauf.
Das ist die Einschränkung, die ich akzeptiere. Ja. Ja, das Leid kommt nicht von Gott, aber er lässt es zu. Und wir wollen auch nicht jetzt einen Dualismus entstehen lassen, sodass dem Teufel so viel Macht gegeben wird, dass er über unser Leben bestimmen kann, ohne Ende. Sondern letztlich ist Gott souverän.
Das und das ist ja die Botschaft von Hiob. Ja. Er begrenzt. Du darfst das machen, aber da ist Schluss. Das ist auch für mich eine gute Nachricht. Nee, es gibt böse Mächte, aber die sind begrenzt und unter seiner Kontrolle.
Und das will ich auch von den Hebräern ganz bewusst lernen, vom Alten Testament, dass Gott derjenige ist, der letztlich im Regiment ist. Und deshalb wird immer Gott genannt.
Als und
derjenige.
Letztlich dann auch seine Absicht, die er am Anfang eben verwirklichen wollte, wiederherstellen will. Ja. Und deswegen will ich unsere Runde schließen mit einem Ausblick, den uns die Offenbarung gibt, nämlich das letzte Buch der Bibel. Im Kapitel 21, Vers 4, wo beschrieben wird, dass eben Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Und dann heißt es hier in Bezug auf das Leid in Vers 4, und er, also Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also mit diesem Ausblick schließt der letzte Teil der Bibel und zeigt uns, dass es eine Zeit gibt, wo eben kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei.
Und das beweist, dass wir nicht allein sind im Leid. Gott weiß um unser Leid. Mhm. Er kennt unsere Tränen. Und es gibt ja auch einen Text im Alten Testament, die Tränen sind gezählt in einem Krug. Ja. Das ist ein tolles Bild.
Und das ist für mich sowohl eine Antwort als auf das Logische, als auch auf das Emotionale.
Das Problem. Tröstende.
Und das Tröstende, das Problem des Leides. Ja. Danke für eure guten Gedanken und Mitarbeit. Ja. Auch wenn wir das Problem nie lösen
können. Nein. Aber wir haben zum Glück die Anhaltspunkte.